Hi, bin der Wonko. Am Dienstag, nee, Donnerstag hat mich der Betapon gebeten, ihm mal zu erklären, was ich hier für einen Unsinn mit Installationsserver aufgebaut habe. Und das habe ich zum Anlass genommen, das vielleicht einfach einer breiteren Masse zu erklären, weil macht man halt so. Wir haben vor 4 Wochen angefangen, Notebooks zu installieren hier im HQ für Flüchtlinge. Und da ich das aus meinem Berufsleben ganz gut kenne, habe ich einfach mal einen Installationsserver aufgesetzt, mit dem man das machen müssen können, ohne mit USB-Sticks, CDs, DVDs und dergleichen zu jonglieren, per Netzwerkboot. Klassischerweise nimmt man dafür PXE, Pixi Preboot Execution Environment. Das ist ein Standard von Intel aus 1980, der einen ermöglicht, wenn ein Rechner eine Netzwerkkarte hat, die einen ROM hat, wo das berücksichtigt ist, über lokale Netzwerke zu booten. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat seinen klassischen DHCP-Server. Der DHCP-Server, der gibt neben der IP-Adresse noch weitere Informationen bekannt, unter anderem ein Flag, das heißt Next Server, und ein Flag, das heißt Image. Noch andere, wenn man mag. Und ein ROM, was danach sucht, kann diese Informationen nehmen und dann ein Kernel oder Image, wie man es nennen möchte, übers Netz laden. Von einem TFTP-Server macht man das klassischerweise. Und das dann starten. So weit, so simpel. Praktisch gesehen hat man bis vor einiger Zeit, an dieser Hürde festgehangen, am Trivial File Transfer Protocol, TFTP. Das ist so alt, wie es klingt. Maximale Dateigröße 32 MB oder in einigen Implementierungen, über die ich schon gestolpert bin, 16 MB. Dieses Protokoll ist tatsächlich so alt, wie diese Dateigrößen klingen mag. Und dementsprechend ist das ein bisschen unpraktisch. Nichtsdestotrotz kann man darüber inzwischen durch diverse Veränderungen des Protokolls auch mehrere Gigabyte große Dinge transportieren. Es bleibt aber uncool. Deswegen gibt es seit einiger Zeit andere Wege, das zu machen. Praktisch gesehen, um diesen PXE-Standard zu nutzen, braucht man immer noch dieses Protokoll. Was man klassischerweise macht, ist, man lädt über TFTP sowas wie einen Bootloader. Ihr kennt alle Bootloader von euren Linux-Systemen, GRUB 2, Lilo und so weiter. CDs, beziehungsweise dann über PXE, lädt man eher so einen Bootloader, der nennt sich SysLinux, ISO-Linux oder in dem Fall PXE-Linux. Das ist im Grunde das gleiche Projekt mit verschiedenen Namen. Das Ding lädt im Grunde einen Kernel und einen RAM-Disk und man kann kleine Menüs bauen. Diese Menüs sind halb gut konfigurierbar. Ist alles ziemlich alte, abgehangene Technologie, die sich nicht weiterentwickelt. Kann man so machen, muss man aber nicht. Weil es gibt Dinge, die sich in den letzten Jahren getan haben. Aus dem Projekt Etherboot, was ursprünglich mal ein Projekt war, um für Netzwerkkarten eigene ROMs zu schreiben, Open Source ROMs für Netzwerkkarten. Wer sich heutzutage dafür interessiert, interessiert sich für Open Source BIOS, für seine x86 PCs, Coreboot oder dergleichen. Das Problem bestand schon mal, dass man gerne hätte, dass man weiß, was auf den Netzwerkkarten läuft, in den ROMs der Netzwerkkarten. Das ist so ein Problem, so Ende 80er, Anfang 90er. Und da gab es das Projekt Etherboot, was ROMs für Netzwerkkarten gemacht hat. Aus dem Etherboot-Projekt wurde irgendwann das GPXE-Projekt und aus dem GPXE-Projekt wurde irgendwann das IPXE-Projekt. Das kann Folgendes. Es kann den ganzen PXE-Stack, es kann auf ROMs von Netzwerkkarten gebrannt werden, es kann von allem, was irgendwie bootet, geladen werden. Es kann im Bauch Scripting, was ziemlich cool ist. Das ist jetzt keine Bash oder irgendwas dergleichen, aber es reicht, um viele Dinge zu tun zu können und es kann einen ganzen Sack voll Protokolle, HTTP, FTP, iSCSI, Fiber Channel over Ethernet, PPPoE, you name it. Man kann es im Zweifelsfall reinkompilieren. Warum ist das cool? Ganz einfach. Man braucht nur noch ein ganz kleines Stück, das IPXE-Image, über den normalen PXE-Stack laden und kann dann so ein Image, das hat ein paar Kilobyte, über TFTP laden und danach macht man alles per HTTP, FTP, iSCSI und so weiter. Protokolle, die dazu gemacht sind, große Dateien zu laden. Das macht den ganzen Schmerz ein bisschen erträglicher. Das habe ich hier implementiert, das habe ich schon vor einer Weile mal für mich gemacht, so dass man da das TFTP-Problem verliert. Huch, das ist aber uncool. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Was ich hier aufgesetzt habe, ist das hier. Ich habe unseren Router hier oben, der unter der Decke, mit einem IPXE-Image versehen und der stellt dieses bereit per DHCP und per TFTP und wenn man hier sein Gerät ans Netzwerk anschließt und sagt, ich würde gerne vom Netz booten, dann sagt der Router hier, da hast du dieses Image und dann lädt er das. Nachdem dieses Image geladen ist, sagt dieses Image dann, ich hätte jetzt gerne meine Config und die lädt es dann von einem Webserver, der steht da hinten im Lab. Große Kiste, macht Lärm, ist meistens aus, hoffentlich. Und da gibt es dann noch andere Dinge, erkläre ich gleich. Andersrum, so rum. Dieses Image habe ich selbst kompiliert. Für das Kompilieren von diesem Image habe ich ein kleines Skript geschrieben. Das ist nicht wirklich kompliziert und das muss man zum Glück auch nicht wirklich oft machen. Das findet ihr da oben in meinem Repo. Das hat zum Inhalt im Grunde nur ein kleines Skript, was die eigentliche Config, die nachgelagert ist, von dem Webserver lädt, den man da konfigurieren kann. Das heißt, das Image, was da oben auf dem Router ist, weiß nichts, außer wofür ist seine eigentliche Config, seine eigene das Eigentliche, was man verändern möchte, andauernd. Das Ganze ist auf dem ist ein OpenBRT-Router ganz simpel konfiguriert. Da gibt es vorgefertigt, wenn man das Modul installiert hat, TFTP-Settings, da ist das Image drin, fertig. Keinerlei Aufwand. Danach kann man hier PXE booten. Mehrfach schon gesagt, HTTP von dem Webserver kommt das alles runter. Webserver aufgesetzt, plain simple, Nginx, Apache, you name it, geht alles ohne Probleme. Da liegen ein paar Verzeichnisse, ein paar Dateien rum, da liegt ein ISOs-Verzeichnis rum, da sind Distro-ISOs drin, Debian, SUSE, Fedora, Arch, alles Mögliche. Es gibt ein Verzeichnis ISOs mounted, da sind dieselben ISOs halt einfach reingemountet. Das mache ich mit AutoFS, das passt jetzt aber nicht hin. Es gibt ein Verzeichnis PXE, da liegt die PXE-Config für IPXE und es gibt ein paar Config-Dateien, das sind Preset-Files für Debian oder Ubuntu-Variante, mit denen man dann automatisch installieren kann. Das geht dann noch ein bisschen weiter als das eigentliche PXE, das heißt, man kann dann komplett hands-off installieren, wenn man möchte. Die IPXE-Config sieht ungefähr so aus. Das ist das, also sind Teile des Files, was das ROM, was auf dem Router liegt, von deinem Gerät, was du gebootet hast, geladen wurde, was es dann von dem Webserver lädt. Das ist also die Datei, die auf dem Webserver liegt. Wenn man die verändert, geht das also viel schneller, als dass man da irgendwie neue ROMs kompiliert und irgendwo hinlegt. Man muss einfach nur auf dem Webserver die Datei ändern. Die macht da oben so ein paar Umgebungsvariablen. Das waren einigen Leuten ganz wichtig. Die zeigt, wie man Bilder in das Menü reinkriegt. Und dann hat man hier so Menüsachen und dann hat man im Grunde hier unten relativ plain simple, wenn der Menüpunkt D8 ausgewählt ist, dann lad man diesen Kernel mit dieser Init-ID. Und dann war es das im Grunde auch schon. Hier kommt jetzt noch hinzu, für Debian 8 lade ich jetzt hier noch ein Preset-File, deb8.cfg. Das ist also für automatische Installation, damit man eben einfach, sag ich mal, PXE booten, Hostnamen eingeben, Kaffee trinken gehen, klassischerweise. Das ist dieses Config-File für Debian. Gleiche Methodiken, andere Systeme, Funktionalitäten und dergleichen gibt es auch für alle anderen Linux-Distros. Ich habe vorgestern angefangen mit Arch. Das wird da ein bisschen komplizierter. Für eine SUSE ist das überhaupt kein Problem, Autoyast. Für Red Hat-Systeme Kickstart. Es gibt die für alle und jene. Das ist halt das System, was für Debian und Ubuntu funktioniert. Man hat hier vorne Debian Installer und dann halt irgendwelche Parameter. Was wir hier sehen, ist die Parameter für den Mirror, von dem das Debian installiert. Ich lade nicht die komplette Installations-DVD, sondern ich lade das die Net-Installation. Das heißt, normalerweise, wenn man das mit so eine CD brennt, dann hat die irgendwie 100 MB und die legt in ein Gerät ein und startet die. Die eigentliche Installation kommt ja nicht von der CD, sondern aus dem Netz, also aus dem Internet. Das sind hier die Parameter dafür. Da steht also Country, String, Manual und so weiter. Und da sage ich halt einfach, er soll das von Deutschland holen. ftp.debian.org. Und dann gibt es hier einen lustigen Parameter, der anders ist als sonst. Mirror HTTP Proxy. Was ich nämlich auch aufgesetzt habe, ist ein apt-cache-ng-proxy. Dieses Ding tut nichts anderes, als wann auch immer jemand über diesen Proxy Pakete, Debian, RPMs, aus, was auch immer, runterlädt, cached er die. Und wenn dann noch jemand kommt und die auch installiert, dann holt er die aus dem Cache. Das heißt, wenn wir hier Sachen installieren, tun wir die ganze Zeit so, als ob wir jetzt aus dem Internet installieren. Praktisch gesehen kommen die dann aber aus dem Cache. Das
muss
aber bei dem Client eingestellt sein. Muss beim Client einstellen, dass er diesen Cache benutzt, ist klar. Wir hätten auch hier Zwangsproxy machen können, aber ich glaube, da hätte ich einen auf den Deckel gekriegt. Das ist dieses Gerät. Den habe ich jetzt vorgestern nochmal neu aufgesetzt, sonst hätte man viel bessere Werte gesehen. Das sind tatsächlich genau zwei Installationen. Und der hat halt 50% Misses, beziehungsweise Hits, je nachdem. Das heißt, die erste Installation ist durchgelaufen und hat 100% Cache-Misses gehabt und die zweite Installation hat dann einfach den Wert verbessert. Das funktioniert auch mit einer SUSE, das habe ich getestet. Da muss ich dann noch ein paar Parameter tweaken. Für Arch bin ich noch nicht so weit, aber das dürfte auch kein Problem sein. Ja. Im Grunde war es das schon. Vielleicht noch ein, zwei Besonderheiten. Ich gehe mal zurück auf das da. Ich habe halt diverse ISOs von diversen Distros hier hingelegt. Normalerweise würde man die auf eine CD brennen oder auf einen Stick. Davon booten. Der Trick von HTTP zu booten funktioniert eben deswegen, weil das IPXE von HTTP booten kann. Und es kann auch alles und jedes davon booten. Leider muss natürlich das System, was man dann gebootet hat, trotzdem noch funktionieren. Das heißt, es muss dann selbst wissen, dass es dann auch weiter von HTTP funktioniert und deswegen benutze ich normalerweise die Net-Installation von dem Dollar-Produkt. Ausprobiert habe ich Debian, Ubuntu, Kubuntu, also die ganzen Debian-Derivate, SUSE seit 1812, SUSE 7 oder so, diverse Red Hats, CentOS und dergleichen, Windows seit, habe ich vergessen, also ist Windows Server 2003, glaube ich. Die können das tatsächlich und die verraten es aber keinem, weil die wollen ja ihren Install-Server verkaufen. Arch habe ich gestern zum ersten Mal ausprobiert, funktionierte halbwegs. Das ist also sozusagen so ein bisschen, dass wenn man keine Lust hat, den Install-Prozess arg zu verlängern, dann kann man das so machen. Kleine Demo vielleicht, damit ihr wisst, wie das aussieht. Link. Das ist hier eine Standard-VirtualBox. Und die habe ich hier schon irgendwo aufgemacht. Nein, habe ich nicht. Ach, das ist die. Nee, ist nicht. Hä? Start. Start mal einfach. Genau, start mal einfach. Schieb. Das ist eine Standard-VirtualBox. Die macht jetzt hier einen DHCP-Request. Bootet von unserem Router und hat dann so ein Menü angezeigt. Ich habe vorhin nur die Auszüge gesehen. Also jeder Eintrag hier oben ist so ein Eintrag in diesem Config-File. Diverses Zeug, also unter anderem habe ich hier ein Rescue-System, was ich direkt aus dem Netz booten kann. bei mir zu Hause habe ich im Lab habe ich noch so Sachen wie einen Memtest und sowas alles. Also wenn man halt irgendwas testen will oder mal irgendeine Maschine ausprobieren will, was mit dem Ding los ist, dann kann man halt relativ einfach das Zeug laden und dann jonglieren. Mal zum Ausprobieren könnten wir jetzt einfach mal hier diesen hier installieren, der relativ viel Zeug vorgibt, da muss man nicht so viel eingeben. Der lädt jetzt, wie gesagt, über HTTP den Kernel und die Init-ID, dauert halt ein bisschen, das Zeug ist ein bisschen größer und das ist jetzt hier über WLAN. Bootet den grafischen Installer, macht Network Detect ganz stinknormal. Dann drücke ich hier ein paar Mal Enter. Zack, zack. Jetzt hat er den Archive Mirror, das ist also das DI-Dingens, hat er gezogen. Die Pakete, die jetzt hier geladen werden, die kommen schon vom Mirror. Das können wir uns gleich dann angucken. Wenn die Installation läuft, können wir gleich in dem App-Cache in DE wahrscheinlich sehen, dass da der Cache-Hits geht hoch. Detect Disks, das haben wir rausgenommen. Menschen wollten, dass das von Hand eingegeben werden soll. Guided, continue, continue, ja, ja, continue, ja, continue, nochmal, continue. Nudel. Er ist schon beim Installieren. Und wenn wir jetzt hier hingehen, ein bisschen rumscrollen. Und da draufklicken, dann kommen wir auf die Seite und dann sehen wir hier F5, da gehen langsam die Hits hoch. Das kommt also aus dem Cache. So, das war's im Grunde. Fragen?
Das kannst du also nicht nur für Linux-basierte Systeme, also auch für Windows-Kernel benutzen?
Ja, das ist aber Evil Hackery. Das will man nur, wenn man tatsächlich auch einen guten Nutzen dafür hat.
Können wir also adaptieren, sozusagen?
Man könnte theoretisch, ja, praktisch gesehen. Für Macs geht es leider so nicht so einfach, weil Apple nicht PXE als Installation, also Netzwerkinstallation nutzt, sondern ein Protokoll, was so leicht versetzt daneben liegt. Das ist auch alles relativ offen, aber es gibt halt relativ wenig Implementierungen davon, also genau die von Apple und ich glaube noch irgendeine in den 90ern gestorbene Open-Source-Implementierung. Schade, wäre schön gewesen, aber naja, ist halt so. Ja?
Kann ich bei dem Menü noch Interaktion vorsehen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Daemon installieren will, noch zusätzliche Kernparameter angehen kann, direkt, wenn ich es eingebe?
Jein, ja, man kann da so eine Konsole öffnen.
Kannst du die Frage nochmal laut wiederholen?
Ne? Ja. Frage war, ob man bei dem Menü Interaktion machen kann, also zum Beispiel interaktiven Kernelparameter abfragen. Antwort: Jein, ja, es geht, es gibt dafür Zeugs. Es ist nicht so wahnsinnig komfortabel. Man will denn vielleicht das auf andere Wege lösen? Wäre eine Frage des Use Cases. In meiner Erfahrung ist es relativ selten notwendig, sowas zu machen, weil es halt sehr, sehr einfach ist, auf dem Server das Config-File entsprechend anzupassen. Man könnte zum Beispiel das Config-File nicht statisch irgendwo hinlegen, sondern einfach aus irgendeiner Datenbank generieren. In einem Lab, in dem ich gearbeitet habe, wurde das so gemacht, dass da war ein großer Hardware-Park, auf dem Linux-Distros getestet wurden. Und da gab es eine Datenbank, da wurde gesagt, hier die Maschine soll jetzt mit einem SUSE, Red Hat, irgendwas bespielt werden. Dann hat man es konfiguriert und dann hat man die PyPMI eingeschaltet und dann hat die den Parameter aus der Datenbank gezogen.
Also auch zum Beispiel dann den Boot-Parameter, die Hostname direkt aus der Datenbank.
Korrekt. Ja.
Nicht jeder hat ja ein OpenWRT auf seinem Router, wo man mal eben weiteres Modul eigentlich nicht kann.
Ja.
Kann man das auch sozusagen auf einem, ich sag mal, handelsüblichen Heim- und Hof sozusagen wenn der auch nur, ich sage mal, minimal konfigurierbar ist, sozusagen die Aufgabe delegieren und von einem weiteren Gerät machen lassen, was ich ein Raspi, den man daneben stellt oder so etwas.
Ja, Frage war, ob man einem handelsüblichen Haufen-Hof-Router das beibringen kann, Jein, wenn der DHCP-Server dort so konfigurierbar ist, dass man Parameter setzen kann, das ist genau ein einziger, den man dann setzen muss, der Next-Server, dann kann man den TFTP-Server auch woanders laufen lassen. Wenn das nicht geht, DHCP-Server irgendwo anders aufsetzen.
Es gibt das, ich weiß nicht mehr genau unter welchem Namen, irgendwie als kleines Windows-Programm, wenn sowas hin und wieder mal spontan gebraucht wird, was wir DHCP und TFTP-Server gibt, wenn irgendein Device mal
okay. Ja. Dafür muss man nicht mehr den anderen DHCP abschalten. Es gibt irgendwie DHCP-Proxy oder ähnliches.
Das ist aber böse, weil man will keine zwei Proxys nebeneinander haben. Ja. Der shall only be one. Genau.
Für kurz.
Ansonsten viel Spaß beim Fehlersuchen.
Ja, also wenn du irgendeine Plastikbox, die jetzt gerade gebrickt ist, ja, mit einem Kabel einfach an deinen Laptop anschließt, auf dem, weil es vielleicht der Firmen-Laptop ist oder was Windows.
Jimmy?
Ich habe in letzter Zeit Spaß mit SysLinux und UI. Weißt du, wie weit die Unterstützung von IPXE und UI ist?
Ich meine vollständig. Ich weiß nicht, wie gut das gelöst ist mit dem Problem, dass man ja nur signierte Images per EFI laden kann. Das kann ich leider nicht beantworten aus dem Hut. Also das Problem ist nicht, dass das nicht supported wäre. Das Problem ist, du brauchst signierte Images, sonst laden die nicht immer.
Das ist ein eigenes Thema.
Ja. Ja. So. Oh, noch eine.
Kann man damit eigentlich Thin-Clients implementieren?
Thin-Clients ist einer der ersten Use-Cases dafür. Achso, wiederholen. Sorry, Frage war, ob man Thin-Clients damit implementieren kann. Ja, Diskless Workstations, aka Thin-Clients heutzutage, ist einer der ersten Gründe gewesen, warum man das wollte. Das war dann so, man hat Pixie gebootet, einen Kernel, und hat dem Kernel gesagt, boote den Rest von NFS, hol dir den Rest von NFS. Das ist quasi der Ur-Use-Case für Pixie. Die vom Xiaomi ursprünglich war, ob EFI funktioniert, also ob man IPXE und EFI zusammenbringen kann. Deswegen das mit dem Signiert und Images und so. Ich habe selbst nicht ausprobiert. Hurra, dann viel Spaß beim Linux installieren.